fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Es ist wieder Spannung im Spiel. Die Kapitalmärkte sind durchaus in den letzten Wochen wieder volatiler geworden, als es über einige Monate schien. Wichtig zu verstehen ist immer, Price makes news. Wenn Aktienkurse sinken, lesen wir Negatives über Aktien. Steigen Aktienkurse, sind die Nachrichten voller Jubel. Als gerade der angeblich neue Bullenmarkt ausgerufen wurde, habe ich hier in dem Podcast aber auch ausführlich im fundamentalen Kompass erklärt, warum ich das für absurd halte. Mittlerweile sehe ich keinen Jubel mehr in den Kommentaren etc. Das finde ich etwas schade. Wenn jemand eine Position hat, soll er doch auch zu der Position stehen, wenn es gerade mal in die andere Richtung geht. Aber sei es drum. Blicken wir fundamental auf aktuelle Aktienkurse, dann erscheinen insbesondere US-Aktien, gegeben dem aktuellen Zinsniveau, weiterhin sehr teuer. Europäische Aktien sind deutlich günstiger, aber stärker von strukturellen Problemen betroffen als amerikanische Unternehmen. Viele stellen sich jetzt die Frage, wie stark amerikanische Aktien im Kurs fallen müssten, damit sie günstig wären. Dieser Frage wollen wir uns heute einmal nähern. Dazu blicken wir auf Bewertungsmaßstäbe, stellen die Frage, wie sehr Bewertungen mit dem Zinsniveau zusammenhängen und ziehen daraus, wie immer, die Ableitung für unsere Geldanlage. Beginnen wir mit den Bewertungsmaßstäben. Der bekannteste Bewertungsmaßstab ist tatsächlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV. Das KGV ist eine der häufigsten Kennzahlen zur Bewertung von Aktien. Es zeigt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Kurs einer Aktie und ihrem Gewinn pro Aktie. Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist, während ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis auf eine mögliche Überbewertung hinweisen kann. Wichtig ist beim Kurs-Gewinn-Verhältnis zu unterscheiden zwischen demjenigen, das vergangene Werte betrachtet und demjenigen, das mit erwarteten zukünftigen Gewinnen arbeitet. Ein zweiter Bewertungsmaßstab ist die Dividendenrendite. Die Dividendenrendite ist das Verhältnis der jährlichen Dividenden eines Unternehmens zum aktuellen Aktienkurs. Sie zeigt, wie viel Einkommen ein Investor durch Dividenden erwarten kann. Eine höhere Dividendenrendite bedeutet potenziell höhere Einnahmen aus Dividenden. Der dritte Bewertungsmaßstab, auf den wir heute schauen wollen, ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den aktuellen Aktienkurs mit dem Buchwert pro Aktie. Ein vierter Bewertungsmaßstab ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Umsatz eines Unternehmens pro Aktie. Ein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen gegebenenfalls unterbewertet ist. Mit dem Blick auf all diese vier Kennzahlen ein Hinweis. Wenn wir einzelne Aktien analysieren, dann wird es immer gute Gründe geben, warum jede dieser Kennzahlen gerade für dieses Unternehmen selber nicht so wesentlich ist. Dieser Podcast richtet sich allerdings nicht darauf, einzelne Aktien zu analysieren. Ich glaube auch nicht, dass das im Interesse von Privatanlegern ist, in einzelne Aktien zu investieren, weil einfach die Erfahrung und die Wissenschaft zeigt, dass dies zu einer Unterrendite für über 90% der Privatanleger führt. Und dementsprechend vergleichen wir diese Kennziffern heute auf einer Indizebasis. Also, wir nehmen viele Unternehmen zusammen und vergleichen diese Kennziffer mit Werten der Vergangenheit. Und daraus können wir dann durchaus eine tragfähige Aussage treffen. Es gibt noch einen vierten Bewertungsmaßstab, auf den wir heute schauen wollen. Das ist die Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungen im Aktienmarkt. Eine höhere antizipierte Volatilität bedeutet, dass der Markt risikoreicher ist oder als risikoreicher eingeschätzt wird, als risikoreicher bewertet wird, während eine niedrigere Volatilität auf einen stabileren Markt hinweisen kann. Ich empfehle hierzu die Podcast-Folge, die ich gemacht habe, zu dem Thema VIX, der Angstindex. Also, wer sich für das Thema interessiert, schaut einmal in den Podcast-Folgen, dass er die Folge zum Thema VIX findet. Daraus kann man auf jeden Fall was lernen, wie antizipierte Volatilität zustande kommt und wie das in den Markt einfließt. Okay, gut. Schauen wir einmal auf die aktuelle Situation dieser Bewertungskennzahlen. Blicken wir zunächst auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500. Wir fokussieren uns heute auf die USA. Da stellen wir fest, dass es aktuell bei 23,9 liegt, wenn wir auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis schauen, das die vergangenen Gewinne beinhaltet. Dann, wenn wir das vergleichen, stellen wir fest, dass dies ein durchaus höherer Wert ist im Vergleich der letzten 150 Jahre. Ein Großteil der Zeit der letzten 150 Jahre lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den Gesamtindex unter 23,9. In den letzten Jahren gab es Zeiten, in denen das Kurs-Gewinn-Verhältnis sogar noch höher lag. Einmal gibt es da Ausschläge, beispielsweise die globale Finanzkrise 2008, 2009. Naja, da stieg das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf über 100. Und es lag daran, dass die Gewinne eingebrochen sind. Und wenn Unternehmen natürlich immer weniger Gewinne machen und Aktienkurse zwar schon um 50% eingebrochen sind, wie wir das gesehen hatten, dann kann trotzdem das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch stärker steigen. Also, es gibt da so ein paar Ausschläge. Die Covid-Zeit hat auch dazu geführt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch nochmal sehr stark angestiegen ist. Aber ganz grundsätzlich können wir die Aussage treffen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis zurzeit auf einem recht hohen Niveau liegt. Blicken wir auch auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das mit den erwarteten Gewinnen in den nächsten 4 Quartalen arbeitet. Das heißt, es gibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, das blickt auf die Vergangenheit, das letzte Jahr. Und es gibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, das blickt auf die Zukunft. Das unterstellt Unternehmensgewinne der Zukunft, den nächsten 4 Quartale. Und wenn wir da uns anschauen, welche Kennziffer, die wir da haben, kommen wir auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,7. Und dies unterstellt die Gewinnerwartung bis Ende 2024. Der Markt preist mit diesem Kurs-Gewinn-Verhältnis zurzeit eine Steigerung der Gewinne von 16,5% vom dem dritten Quartal 2023 bis zum dritten Quartal 2024 ein. Also durchaus optimistisch, dass Gewinne um 16,5% steigen könnten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dann ungefähr, ja, etwas über dem Durchschnitt, aber nicht mehr ganz so wesentlich über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Im Vergleich zu dem letzten Jahrhundert ist es immer noch sehr hoch. Also, wir werden aber im Laufe des Podcasts noch einmal darauf schauen, im weiteren Verlauf, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch mit dem Zinsniveau zusammenhängt. Darauf gehen wir dann später nochmal ein. In jedem Fall ist hier schon mal, ja, für uns im Hinterkopf zu behalten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die Zukunft mit sehr hohen Gewinnsteigerungen arbeitet. Blicken wir auf die Dividendenrendite, dann stellen wir fest, dass diese zurzeit unterdurchschnittlich ist. Wir kommen auf eine Dividendenrendite zurzeit von 1,62%. Das ist deutlich niedriger als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Und das spricht natürlich dafür, dass Kurse relativ hoch sind zurzeit. Blicken wir auch auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Da stellen wir fest, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 4,01 liegt. Das heißt, der Wert, die Marktkapitalisierung von Unternehmen ist 4-mal so hoch wie die Buchwerte zurzeit. Wir stellen auch hier fest, dass es eine erhöhte Bewertung des S&P 500 gibt, In fast dem ganzen Jahrhundert bisher lag es unter diesem aktuellen Wert, nur in der Covid-Zeit und Anfang der 2000er lag das Kurs-Buchwert-Verhältnis, also im Jahr 2000, 2001, noch etwas höher, aber ansonsten haben wir keine andere Phase gesehen, wo das Kurs-Buchwert-Verhältnis so hoch ist wie jetzt. Blicken wir auch auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis und da stellen wir fest, dass wir ja dann nahezu am Top sind. Nur die Covid-Zeit hatte in den letzten 20 Jahren, wenn wir die letzten 23 Jahre betrachten, ein höheres Kurs-Umsatz-Verhältnis als zur Zeit. Und natürlich die 2020er Jahre war die Covid-Zeit und da wissen wir, aus welchen Gründen gegebenenfalls Umsätze niedriger gewesen sind. Blicken wir auch auf die Volatilität. Dazu nutzen wir, wie gesagt, den sogenannten Angstindex VIX, der sich aus den Aufschlägen zusammensetzt, die Derivate Käufer und Verkäufer vereinbaren. Besteht ein größerer Absicherungsbedarf, dann ist die implizierte Volatilität höher und damit die Derivatenpreise sind dann teurer. Wir stellen fest, dass der aktuelle VIX leicht über 20 notiert. Das ist leicht über dem langfristigen Mittel von 17, 18. Besonders viel antizipierte Volatilität ist noch nicht eingepreist. Das heißt, dass der Markt momentan nicht besonders viel Risiko einpreist. Nun blicken wir darauf, wie Bewertungsniveaus und Zinsniveaus zusammenhängen. Die Bewertungsniveaus von Aktien und die Zinsniveaus von Staatsanleihen hängen eng miteinander zusammen, da sie beide auf die Attraktivität von Anleiheklassen und die Entscheidungsfindung von Investoren Einfluss nehmen. Nachfolgend möchte ich einmal darstellen, wie sie miteinander in Verbindung stehen. Es gibt erstens eine inverse Beziehung zwischen Aktien und Anleihen. Aktien und Staatsanleihen sind sicherlich zwei der wichtigsten Anlageklassen. In der Regel besteht eine inverse Beziehung zwischen ihnen. Wenn die Zinssätze für Staatsanleihen steigen, werden Anleihen attraktiver, da sie höhere feste Einkünfte bieten. Das führt oft zu einem Rückgang der Nachfrage nach Aktien, da Anleger ihr Kapital in Anleihen umschichten. Zweitens, die sogenannte Risk-Free Rate. Die Rendite von Staatsanleihen, insbesondere von Staatsanleihen mit höchster Bonität wie deutschen Bundesanleihen oder US-Treasuries, wird oft als risikofreier Zinssatz betrachtet. Dieser Zinssatz dient als Benchmark, anhand dessen Anleger entscheiden, ob es sich lohnt, in Aktien zu investieren. Wenn die risikofreie Rendite steigt, müssen Aktien höhere Renditen bieten, um Anleger zu locken. Höhere Renditen gehen ohne Gewinnsteigerung mit niedrigeren Kursen einher. Drittens, Kosten des Kapitals. Unternehmen nutzen oft den risikofreien Zinssatz als Ausgangspunkt, um die Kosten ihres Eigenkapitals zu bestimmen. Je höher der risikofreie Zinssatz ist, desto teurer wird für Unternehmen die Beschaffung von Kapital. Dies kann sich auf die Rentabilität von Aktien und die Investitionsentscheidung der Unternehmen auswirken. Auch blicken wir, wie wir es heute tun, auf die Bewertung von Aktien. Bei der Bewertung von Aktien verwenden Anleger oft Diskontierungssätze, die auf den risikofreien Zinssatz basieren, um den aktuellen Wert zukünftiger Cashflows zu ermitteln. Ein höherer risikofreier Zinssatz führt zu niedrigeren gegenwärtigen Werten, was die Attraktivität von Aktien mindern kann. In einer der vergangenen Podcast-Folgen habe ich das sehr ausführlich einmal dargestellt. Fünftens haben wir natürlich auch einen Einfluss, und das haben wir sehr regelmäßig in diesem Podcast besprochen, einen Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zinsniveaus von Staatsanleihen sind auch eng mit den wirtschaftlichen Bedingungen verbunden. Wenn die Zinsen steigen, geht dies gewöhnlich mit einer starken Wirtschaft und möglicherweise einer höheren Inflation einher. In solchen Zeiten könnten Aktien weniger attraktiv werden, da höhere Zinsen die Kreditkosten für Unternehmen erhöhen und Gewinne zukünftig belasten könnten. Und sechstens, wie immer, Wirtschaft und Psychologie hängen eng zusammen. Es gibt einen psychologischen Einfluss. Die Zinsen für Staatsanleihen haben auch einen psychologischen Einfluss auf die Anlegerstimmung. Niedrige Zinsen können eine Suche nach Rendite auslösen, wodurch Aktien attraktiver werden. Hohe Zinsen können dagegen Sorge über eine übersteigende Kapitalkosten und geringere Unternehmensgewinne hervorrufen. Insgesamt sind die Zinsniveaus von Staatsanleihen ein wichtiger Faktor bei der Bewertung und Auswahl von Aktien. Daher wollen wir auch auf den Vergleich von Anleihen zu Aktien in den Bewertungen schauen. Wenn wir uns anschauen, wie über die letzten 10 Jahre 10-jährige US-Staatsanleihen, die Rendite 10-jährige US-Staatsanleihen sich entwickelt hat und wie sich das Bewertungsniveau von Aktien entwickelt hat, dann stellen wir fest, dass es zwischen diesen beiden Kennziffern, der Bewertung von Aktien und dem Zinsniveau von 10-jährigen US-Staatsanleihen, eine Korrelation gibt, eine recht starke Korrelation. Wenn Anleihenpreise steigen, Zinsniveaus fallen, sind typischerweise dann auch Aktienbewertungen gestiegen. Doch momentan ist der Abstand zwischen diesen Entwicklungen so groß wie zu keinem anderen Zeitpunkt in den letzten 10 Jahren. Das heißt, aktuell reflektieren die Bewertungen von Aktien nicht das erhöhte Zinsniveau oder weniger stark wie in der Vergangenheit. Würde nur das Zinsniveau maßgeblich sein, müssten Aktienkurse bei unverändertem Zinsniveau um bis zu 30% fallen, um alleine dieses zu reflektieren. In jedem Fall ist der Bewertungsabstand historisch hoch. Blicken wir auf noch länger laufende US-Staatsanleihen, dann stellen wir fest, dass diese so sehr wie wahrscheinlich noch nie an Wert verloren haben über die letzten 3 Jahre. Das heißt, wenn wir einen anderen Vergleichsmaßstab annehmen würden, könnten wir gegebenenfalls zu drastischeren Ergebnissen kommen. Was bedeutet das nun für unsere Geldanlage? Wir kommen also zum Schluss, dass US-Aktien weiterhin historisch hoch bewertet sind, insbesondere im Verhältnis zu Anleihen. Wie stark könnten Aktien also wirklich fallen? Sind die Gewinnerwartungen realistisch? Historisch gesehen findet das Zinsniveau und Bewertungen immer wieder zusammen. Die Frage ist nur, über welchen Weg? Sinken die Zinsniveaus wieder? Und ist das eine gute Botschaft für den Aktienmarkt? Woran liegt es, dass das Zinsniveau in den USA immer weiter steigt? Sollten langlaufende Anleihen nun ins Portfolio gehören? Diesen Fragen habe ich mich im aktuellen Fundamentalen Kompass gewidmet. Diesen kannst du lesen unter fundamentalanalysiert.substack.com. Er erscheint jede Woche am Donnerstag und ich lade dich ein, ihn zu abonnieren. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.substack.com. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Die nächste Podcast-Folge wird Folge 200 sein. Ich kann es gar nicht glauben. Es sind jetzt so viele Folgen in den letzten, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahren entstanden, dass ich total beeindruckt davon bin, dass wir mittlerweile schon die Zahl 200 erreicht haben. Also, ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht, welches Thema Folge 200 haben wird, aber es wird eine Überraschung sein. Und wenn du eine Idee hast, einen Gedanken hast, der dich schon länger umtreibt, schreib mir gerne über Twitter, Diego Fasnacht, dort findet ihr mich bei Twitter oder unter den Kontaktdaten, die ihr auch in den Shownotes findet. Übrigens, in den Shownotes findet ihr auch den Fundamentalen Kompass. Also, ich lade euch ein, tatsächlich da einmal kreativ zu werden, einmal Feedback zu geben und ich freue mich über jede Nachricht wie immer. Vielen Dank noch einmal für die Aufmerksamkeit heute und ich freue mich, wenn ihr am Samstag, am kommenden Samstag wieder dabei seid bei Folge 200 von Fundamental Analysiert. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und verbleibe wie immer mit einem Fundamental Analysiert erfolgreich investiert.